Die Juden, angefeindete Zeugen für Gott seit 4000 Jahren. Unter diesem Titel steht der heutige Kurs Null, zu dem Sie Leon Bichler aus dem Radio Horeb Studio in München herzlich willkommen heißt. Zu diesem Thema wird heute der Volkswirt, Verleger und Autor Dr. Ingo Resch aus Gräfelfing sprechen und damit an Sie, Herr Dr. Resch, ein herzliches Grüß Gott und willkommen bei Radio Horeb.
Grüß Gott, ich freue mich, hier zu sein.
Herr Dr. Resch, wir freuen uns schon, jetzt gleich mehr von Ihnen über die Juden, über das Judentum insgesamt zu erfahren und auch über seinen Bezug für die heutige Welt, auch über die politischen Bezüge des Judentums und damit an Sie die herzliche Einladung, mit Ihren Ausführungen zu beginnen.
Der Gedanke, die Juden anzufeinden, zu diskriminieren, ja sogar zu vernichten, reicht weit in die Geschichte zurück. Das Buch Esther berichtet davon, wie auch die anderen Geschichtsbücher im Alten Testament. Im Reich der Perser und Meder beispielsweise ging es um die vollständige Ausrottung der Juden, also vor 2500 Jahren. 1000 Jahre früher wollte der Pharao, dass sich die Hebräer in Ägypten nicht vermehren. Die männlichen Nachkommen wurden umgebracht. Die totale Vernichtung der Staaten Juda und Israel durch die Römer im ersten Jahrhundert nach Christi sind ebenso ein Beleg wie auch die Judenverfolgung in allen europäischen Staaten, beginnend von der Antike, über das Mittelalter, die Neuzeit, bis einschließlich ins 19. Jahrhundert hineinreichend in etlichen europäischen Staaten. In Deutschland wurde, trotz der judenfreundlichen Emanzipationspolitik der Hohenzollern, 1880 eine antisemitische Liga gegründet, in deren Folge in mehreren Landesparlamenten Abgeordnete antisemitischer Parteien saßen. 1890 zum Beispiel in Hessen mit 5 Mandaten, 3 Jahre später bereits mit 16 Mandaten. Danach wurde die Partei umbenannt, ich weiß nicht warum, ob auf Druck des Hauses Hohenzollern oder Preußens, ist mir nicht bekannt. In Russland entstanden die ersten antijüdischen Gesetze 1882 nach, wie es hieß, tumultarischen Judenverfolgungen 1881 in Südrussland und Russisch-Polen. Auch in Frankreich wurde im 19. Jahrhundert der Antisemitismus erweckt durch das Buch La France Juive und erhielt Nahrung durch die Panama- und Dreyfus-Affären und schließlich im 20. Jahrhundert in dem von den Nazis beherrschten Deutschland. Die Erklärungen davon waren sehr unterschiedlich. Die Juden beten den politisch amtierenden Herrscher nicht an, sondern ihren unsichtbaren Gott, so im Buch Esther. Sie stellen eine Gefahr dar. Sie vergiften die Brunnen. Sie sind Gottesmörder, weil sie die Anklage gegen Jesus geführt haben. Sie planen eine Weltherrschaft und so weiter. Das Argument der Weltherrschaft, allerdings unter dem Banner des Kommunismus, machte sich auch Adolf Hitler in dem Buch Mein Kampf zu eigen, um zu argumentieren, warum er sich des Juden erwehre, wie er geschrieben hat. Die Bemühungen zur Aufarbeitung der Judenverfolgung und Vernichtung während des nur 12 Jahre dauernden tausendjährigen Reiches der Nationalsozialisten hatte im Nachkriegsdeutschland die Hoffnung aufkeimen lassen, dass damit der Antisemitismus endgültig überwunden sei. Er ist es nicht. Nicht nur in der islamischen Welt zeigt er sich immer noch aggressiv, sondern ist auch in den islamisch geprägten Parallelgesellschaften Europas präsent. Es ist unterdessen auch eine neue Form entstanden, den Juden das Lebens- und Existenzrecht auf dieser Erde streitig zu machen, nämlich in der Frage des Landes, Eretz Israel bzw. Palästina. Wer hat dort, in diesem kleinen Landstrich, das Lebensrecht? Diese Frage bewegt die Welt mehr als bei allen anderen umkämpften Gebieten oder bei anderen Völkern. Ob es sich um Kurden, Rohingyas oder früher die Tataren, Ostpreußen oder Schlesier, in den 1950er und 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts um die Südtiroler oder um die Zukunft der Buren, also der südafrikanischen weißen Landwirte und andere mehr handelt. Doch Israel bewegt die Welt. Woran liegt das? Warum ist dieses eine Volk in besonderem Maße von Verfolgung betroffen und warum wird sein Problem zum Weltproblem? Die Juden weisen in der Tat eine besondere Geschichte auf, die auf dieser Welt keine Parallele findet. Welches Volk aus der Antike hat sich nach einer rund 4000-jährigen Geschichte seine eigene Sprache und Kultur bewahrt? Das heißt, einen unveränderten Glauben an den einen transzendenten Gott, der das Universum durch sein Wort erschaffen hat. Keines, nur Israel. Und noch dazu besiedelt es seit einiger Zeit das ihm vor 4000 Jahren verheißene Land erneut. Die Besonderheit dieses eigenen Landes liegt darin, dass es mehrmals verloren ging. Zuerst als die Söhne Jakobs aufgrund einer Hungersnot nach Ägypten zogen, wo das weiter anwachsende Volk der Hebräer circa 400 Jahre blieb, sich aber dann nicht mehr vermehren durfte. Und dann nach diesen 400 Jahren die Rückkehr in das Land Kanaan, ca. 1100 vor Christi Geburt, im 5. Jahrhundert vor Christi die babylonische Gefangenschaft und schließlich, wie erwähnt, die weltweite Vertreibung durch die Römer. Und nun, nach knapp 2000 Jahren, kam die Hälfte dieser weltweit lebenden Juden in die angestammte Heimat zurück. Sie haben fast 2000 Jahre in der Diaspora ihre Identität bewahrt. Das derzeit stets aktuelle und politisch brisante Problem, das die UNO am häufigsten beschäftigt, ist die Existenz des Staates Israel. Diese wird von den islamisch geprägten Arabern in Palästina in Frage gestellt. Dort wird den Kindern in der Schule schon vermittelt, dass es einen Staat Israel gar nicht gebe, sondern nur Palästina, das von den Israelis besetzt sei. Diese Besetzung müsse, so die Forderung, beendet werden, was de facto die Auslöschung Israels bedeutet. Aber auch von anderer Seite wird die Aufhebung des Staates Israel gefordert, allen voran vom Iran, nachdem Saddam Hussein, der ein neues babylonisches Reich entstehen lassen wollte, nicht mehr lebt. Diese Israelfeinde erfreuen sich vieler Sympathisanten. Nicht zuletzt gehören auch in unserem Land etliche unserer Medien dazu und die vorherrschende politisch korrekte Meinung fordert dazu auf, Partei für die Palästinenser zu ergreifen, selbst mit Hilfe von falschen Fakten. Handelt es sich dabei um ein neues Problem der Judenverfolgung oder um das Alte im neuen Gewand? Mal ist der Stein des Anstoßes der Glaube, mal das Volk, mal das Land. Weil es heute opportun ist, sich pro-palästinensisch zu äußern, so wäre es wichtig, so gut es geht, über die Zusammenhänge und Ausgangslagen im Klaren zu sein. Pro-palästinensisch läuft häufig auf eine anti-israelische Haltung hinaus, wenn die historischen und auch aktuellen Fakten verlassen werden. Was ist eigentlich Palästina? Handelt es sich bei dem Begriff Palästina um einen arabischen Staat, der 1948 von den Juden erobert wurde? Es ist gut, sich alter Quellen zu bedienen, zum Beispiel eines Lexikons aus dem Jahre 1908, also wenige Jahre nach der Bildung der zionistischen Idee durch Theodor Herzl im Jahre 1897. Und in diesem großen Brockhaus steht: Palästina, das heilige oder gelobte Land, das heißt das verheißene Land der Bibel, ist, wie die Bezeichnung Kanaan, niemals ein politisches Reich, sondern stets nur ein geografischer Begriff gewesen. Zu dem geografischen Begriff Palästina gehören also Teile von Südsyrien und Südlibanon und Teile vom heutigen Jordanien. Einen Staat Jordanien gab es zu dieser Zeit noch nicht, denn Jordanien wurde erst 1946 bzw. 1950 gegründet. In diesem von den Römern als Palästina bezeichneten Raum lebten vor gut 100 Jahren nur rund 1 Million Menschen. Und aus den Reiseberichten von dem amerikanischen Autor Mark Twain geht hervor, dass es seinerzeit ein sehr runtergekommener, armer Landstrich war. Heute blüht dieses Land. Es gibt Felder, wo es früher nur karstigen Boden gab. Und wie verhält es sich nun mit Jerusalem? Bevor der Strom jüdischer Menschen aus Europa, aus Russland und geflohen aus den arabischen Ländern in diese Gegend kam? Diese Zahlen überraschen. So beliefen sich die Einwohner Jerusalems im Jahre 1900 auf rund 60.000 Einwohner, davon 41.000 Juden, 7.000 Moslems und der Rest, also 12.000 Christen. Die Moslems bildeten also im Jahre 1900 nur eine Minderheit von 17% der Gesamtbevölkerung Jerusalems, also an dritter Stelle nach Juden und Christen. Diese Region Palästina gehörte 400 Jahre zum Osmanischen Reich, dann zum britischen Mandatsgebiet und nach dessen Auflösung zu den Staaten Syrien, Jordanien und Israel. Neben der Gründung von Jordanien sollte ein weiterer palästinensischer Staat mit der Hauptstadt Jerusalem entstehen. Jerusalem war das letzte Mal Hauptstadt des Staates Juda, bis die Römer ihn vernichteten. Unabhängig von den historischen Fakten ist es erforderlich, den auf der Westbank und im Gazastreifen lebenden muslimischen Arabern die Möglichkeit eines eigenen Staates zu geben. Diese wird von der Mehrheit der israelischen Bürger auch nicht in Frage gestellt. Der israelische Staat hingegen, zum Beispiel von der Hamas im Gazastreifen schon. Wobei jetzt interessanterweise immer mehr Araber in palästinensischen Autonomiegebieten gar keinen Palästinenserstaat mehr wollen. Warum wird dieses Volk oder Menschen mosaischen Glaubens seit Jahrtausenden bis in unsere Tage, man denke nur an die Geschehnisse in Frankreich mit den sogenannten Gelbwesten, verfolgt und ist verhasst? Warum ist das so? Warum kommt dieses Volk der Juden, egal wo es lebt, nicht zur Ruhe? Abgesehen von einem in seiner Geschichte verhältnismäßig kurzen Phasen, wie etwa zeitweise in Andalusien, solange man die Juden dort benötigte, oder im 19. Jahrhundert in Preußen. Nachdem die Geschichte Israels mit den biblischen Aussagen eng verknüpft ist, dürfte es legitim sein, die Antwort dieser brennenden und aktuellen Frage auch dort zu suchen. Die biblischen Berichte gehen davon aus, dass die Menschheit in eine Auseinandersetzung mit der Macht des Bösen, des Widersachers Gottes, gestellt ist. Dies beginnt im sogenannten Garten Eden mit der Entscheidung des Adam, dem Gegner Gottes mehr zu vertrauen als Gott, führt zu den Aussagen des Paulus, dass wir mit unsichtbaren Mächten zu kämpfen haben, und mündet in der Offenbarung an Johannes, der Verführung der Welt durch den Antichristen am Ende der Zeit. Gibt es einen Beleg für diese Aussagen des Kampfes zwischen Gott und dem Gegner Gottes? Das 20. Jahrhundert scheint sehr anschauliche Belege durch die beiden atheistischen, sozialistischen Ideologien geliefert zu haben, also Kommunismus und Nationalsozialismus, deren besonderer Schwerpunkt auch in der Judenfeindlichkeit lag. Gibt es nun andererseits einen Zeugen, dessen Aussagen wir an offenkundigen Fakten verifizieren können, dessen Geschichte das Wirken Gottes in der von ihm abgefallenen Welt dokumentiert? Vielleicht gibt es ihn. Vielleicht ist es Israel. Versuchen wir, dies nachzuweisen. Der Bund Gottes mit Abraham eröffnet die Geschichte, die uns noch heute prägt, wie auch der bekannte Journalist und Nahostkenner Peter Scholapur bezüglich Isaak und Ismael, der beiden Söhne Abrahams, einmal feststellte. Ismael war Abrahams erster Sohn, geboren von der ägyptischen Magd Hagar, und Isaak wurde von der lange Zeit unfruchtbaren Ehefrau Abrahams, Sarah, geboren. Dieser Bund, der nur für Isaak und nicht für Ismael galt, war durch drei Merkmale geprägt. Erstens, das unverrückbare Vertrauen zu Gott, also der Glaube durch Abraham und seine Nachkommen. Zweitens, das große, nicht zu zählende Volk. Und schließlich, drittens, das Land, in das Abraham ziehen sollte. Der Name Israel wurde dem Enkel Abrahams, also Jakob, verliehen, denn der Name bedeutet, Gott streitet. Gott streitet für uns. So ist es wohl auch bis heute geblieben. Der Kampf gegen die Juden richtete sich in Europa zuerst gegen Menschen jüdischen Glaubens, betraf also das erste Merkmal dieses Bundes. Die Juden hatten kein Land, sie waren in dem Sinne kein Volk, aber sie pflegten ihren Glauben an den Gott, der sich dem Moses auf dem Sinai im brennenden Dornbusch geoffenbart hatte. Die Juden wurden, egal in welchem Land sie lebten, benachteiligt, in Ghettos angesiedelt oder umgebracht. Der Name Juden kommt von Juda, dem vierten der letzten leiblichen Söhne der Lea, den Jakob mit ihr zeugte. Sie wollte mit dem Namen den Dank an Gott zum Ausdruck bringen. Im 19. Jahrhundert gewann die Idee des Nationalstaates immer mehr an Gewicht. Diesen im Grunde genommen nicht verwerflichen Gedanken verfolgten allerdings auch der Nationalismus, der bis hin zum offenen Rassismus neigte. Somit kam, wie eingangs erwähnt, auch der Antisemitismus auf, also eine sich gegen die Juden als Volk richtende Strömung. Der Antisemitismus zeitigte schließlich den brutalsten, industriell organisierten Massenmord an den Juden. Es ging um die sogenannte Endlösung der Judenfrage. Endlösung bedeutet, die Existenz von Juden ganz auszulöschen. Wenn es keine Juden mehr gäbe, dann wäre die Bibel Makulatur. Denn in ihr ist die 1948 erfolgte jüdische Staatsgründung, die Rückkehr der Juden aus aller Welt in das angestammte Land, die Wiederbelebung eines erstorbenen Volkes in Hesekiel 37,14 und das Wiederergrünen eines verödeten Landstrichs im Detail prophezeit. Bei der Shoah, der Vernichtung der Juden als Volk, egal wo sie lebten, ging es um das zweite Merkmal des Bundes mit Abraham. Aus dir soll ein großes Volk entstehen, hatte Gott Abraham versichert. 1. Mose 12,2 und andere Stellen. Dieses Volk sollte nach dem Bestreben der atheistischen Heilslehre für alle Zeit vernichtet werden. Heute geht es hinsichtlich der Judenverfolgung um das dritte Merkmal, nämlich das Abraham von Gott zugesagte Land. Das Bemerkenswerte dabei ist, dass das Land immer erst in Besitz genommen werden musste, zuerst von Abraham, dann nach dem Exodus aus Ägypten von Josua und im 20. Jahrhundert durch die Wiederbesiedlung seitens der weltweit zerstreuten Juden. Die Juden wurden aber immer wieder aus diesem Land, das Gott ihnen gemäß der biblischen Berichte zugesagt hatte, vertrieben. Auch hier gibt es keine Parallele in der Weltgeschichte. Wenn es also gelänge, den Juden diesen Lebensraum wegzunehmen oder ihn mit einem Atomschlag zu vernichten, auch dann wären die Zusagen, die Gott Abraham gegeben hat, eine Lüge. Also die Bibel wäre in ihren prophetischen Aussagen falsch. Die Bibel stellt in ihrer Substanz weniger ein frommes Lehrbuch dar, sondern besteht aus Zeugenaussagen über das Handeln Gottes in der Geschichte. Insofern ist die Geschichte Israels und seine Existenz untrennbar mit inhaltlichen Aussagen der Bibel verbunden. Israel bezeugt gewissermaßen mit seiner Existenz und seiner Geschichte elementare Aussagen der Bibel. Auch das Neue Testament ist davon nicht zu trennen, sondern stellt eine Erfüllung dessen dar, was im Alten Testament, also in der Bibel der Juden, angelegt ist. Mit den drei erwähnten Grundpfeilern des Bundes Gottes mit Abraham, also dem Glauben Abrahams, dem aus ihm entstehenden Volk und dem begrenzten Land, also Eretz Israel, begann vor 4000 Jahren nicht nur der jüdische Glaube, sondern auch der christliche. Es gibt aus dieser Zeit keine andere, heute noch existierende Religion. Die anderen, heute die Welt prägenden Weltbilder sind entweder im 6. Jahrhundert vor Christi entstanden, also in China, Indien, Persien und Griechenland, welches der Philosoph Karl Jaspers deshalb als Achsenzeit der Menschheitsgeschichte beschrieb, oder, wie der Islam, im 6. Jahrhundert nach Christi Geburt. Alle diese Religionen oder religiösen und philosophischen Strömungen unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkt von den Aussagen der Bibel. Nach ihnen muss der Mensch das Heil wie auch immer gestalten, also selber machen. Nach der biblischen Aussage ist Heil nur mit Gott, nur durch Gottes Wirken möglich. Dieser elementare Unterschied wird interessanterweise in den prophetischen Aussagen vor und während der sogenannten Achsenzeit besonders deutlich, zum Beispiel bei den Propheten Jesaja und Hesekiel. Die Propheten des Alten Testaments sollten auch heute nicht als frommes Machwerk abgetan werden, denn sie besitzen eine erdrückende Aktualität. Diese wird zum Beispiel auch in den Aussagen des Propheten Zacharias, auch 6. Jahrhundert vor Christus, deutlich. Ich zitiere: Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen, denn es werden sich alle Völker der Erde gegen Jerusalem versammeln. Zacharia 12,3. Eine damals nicht ganz nachzuvollziehende Aussage, heute jedoch ein brandaktuelles Thema, wenn die Vollversammlung der UNO über die Teilung Jerusalems befindet. Wenn wir aus der Geschichte lernen wollen, dann sollten wir alle möglichen historischen Quellen zu Rate ziehen und diese nicht mit einem falsch verstandenen, aufgeklärten Bewusstsein negieren. Deutschland hätte sich und der Welt viel Leid erspart, wenn es sich zum Beispiel im Jahre 1933, als Hitler die Macht in Deutschland ergriff, an diesen Aussagen der Bibel orientiert hätte. Es gab etliche Menschen, die auch damals schon erkannten, was auf Deutschland zukommen wird. Aber zeigte nur nicht auch die jüngste deutsche Geschichte mit dem Mauerfall ausgerechnet am 9. November einen weiteren beeindruckenden Beleg? Am 9. November 1938 begannen die auch öffentlich werdende Judenverfolgung in Deutschland, als jüdische Geschäfte demoliert wurden und Synagogen angezündet wurden. Am 9. November 1989, als die Mauer fiel, war genau die Teilung des Deutschen Reiches 40 Jahre alt. 40 Jahre gelten als Zeit der Reue und Umkehr, vergleiche 4. Mose 14,34. Und Deutschland hat auch bereut. Nicht nur mit dem Geld, das nach Israel floss, sondern auch aus wirklicher Überzeugung. Es wird berichtet, dass als Friedrich II., der Große, seinem frommen General Hans Joachim von Zieten nach einem Beweis für die Existenz Gottes fragte, dieser antwortete: Majestät, die Juden. Könnten also die Juden, trotz aller typisch menschlichen Fehler und Schwächen, doch als Zeugen für das Handeln Gottes berufen sein? Die prophetischen Aussagen der Bibel, der nun seit rund 3500 Jahren andauernde Vernichtungswillen gegenüber den Juden und die einzige Kultur aus der Zeit der Pharaone, die heute noch nicht nur im Judentum, sondern auch im Christentum lebendig ist, scheinen dies zu belegen. Ich möchte Ihnen den Gedanken, dass Juden verfolgt und getötet werden sollen, an einem aktuellen, praktischen Beispiel verdeutlichen. Journalisten sind häufig Zeugen von Vorgängen, die von Despoten, Kriminellen, Terroristen und anderen gerne vertuscht werden sollen. Und so werden immer mehr Journalisten getötet. Das Jahr 2018 wies einen schrecklichen Rekord auf. Weltweit wurden 80 Journalisten getötet, 15 mehr als im Jahr davor. Hunderte sitzen im Gefängnis. Die Täter sind Mafiosi, despotisch geführte und korrupte Staaten oder wie in Afghanistan Terroristen, die eine andere Gesinnung nicht dulden können. Ein Zeuge, der gefährlich werden könnte, muss unschädlich gemacht werden. Ist dieser Gedanke auf die Juden übertragbar? Können die Juden als Zeuge, der vernichtet werden muss, betrachtet werden? Und wer hätte daran Interesse? Sind es nicht die gegen Gott kämpfenden Mächte? Wäre da eine Erklärung zu suchen für die weltweite Ablehnung der Juden, nicht nur seitens palästinensischer Araber? Das ist eine für manchen Zeitgenossen sicherlich gewagte These. Um das Phänomen der weltweiten Judenablehnung jedoch analysieren zu können, sollten alle Fakten unvoreingenommen in Betracht gezogen werden. Es erscheint mir auch scheinheilig, sich über Antisemitismus zu empören, aber diejenigen, die den Staat Israel auslöschen möchten, gewähren zu lassen. Tausende von Raketen und Kämpfern hat der Iran in Syrien stationiert, um Israel angreifen zu können. Aber auch diese Situation, wie auch das Schicksal Iraks und Syriens, die vor den Kriegen auch von einem Vernichtungswillen gegen Israel geprägt waren, könnte im 12. Kapitel des Buches von dem Propheten Sacharja treffend geschildert sein. Scheint nicht die Geschichte zu bestätigen, was Gott Abraham zusagte? Segen dem, der dich segnet, Fluch dem, der dich verflucht? Gott wirkt in der Geschichte. Er wirkt auch im Leben jedes Einzelnen. Ich könnte aus meinem Leben viel darüber berichten und könnte auch Zeuge sein für das Wirken des lebendigen Gottes. Aber es wären subjektive Berichte. Die Geschehnisse um Israel jedoch können aus den Geschichtsbüchern und aktuell aus den Tagesnachrichten ersehen werden und halten einen Vergleich mit den biblischen Prophezeiungen stand. Diese Übereinstimmungen sollten uns nachdenklich stimmen. Gott wirkt und er will auch in Ihrem Leben wirken.
Die Juden, angefeindete Zeugen für Gott seit 4000 Jahren. Das ist das Thema dieser Sendung im Kurs Null auf Radio Horeb, zu der in den bisherigen ersten beiden Teilen Dr. Ingo Resch, Volkswirt und Verleger aus Gräfelfing bei München, schon einen interessanten Vortrag gehalten hat, zu dem ich jetzt weiter mit ihm im Gespräch sein darf. Herr Dr. Resch, was ist denn dran an den Gerüchten, an den Vorurteilen, die man so hat, dass Juden deshalb oft bekämpft würden, weil sie überdurchschnittlich reich seien, durch deren vermeintlich zahlreiche Karrieren in Handels- und Finanzwirtschaft. Ist das ein Grund, warum so viele etwas gegen die Juden hatten in der Vergangenheit und vielleicht auch manchmal heute noch?
Das mag teilweise sicherlich ein Grund sein, aber in Russland, in dem, wie ich erwähnte, 1882 die ersten antijüdischen Gesetze erlassen worden sind, da gab es sehr viele arme Juden, wie wir aus der Literatur kennen, aus so berühmten Büchern wie von Boris Pasternak, Dr. Zhivago und anderen Werken. Also es stimmt nicht, dass die Juden immer sozusagen die reiche elitäre Oberschicht waren, wenn sie es auch teilweise gewissermaßen auch gezwungen waren aufgrund des kanonischen Zinsverbotes, und Juden durften Zinsen verlangen und haben daher das Bankgewerbe aufgebaut.
Also wer durfte damals alles dann keine Zinsen verlangen?
Ja, also das ist auch wieder regional sehr unterschiedlich, aber offiziell gab es dann das Verbot für einen Christen, Zinsen zu verlangen. Aber die Juden, denen blieb nichts anderes übrig. Ihnen waren viele berufliche Felder verschlossen und also haben sie sich dann manchem Gewerbe zugewandt, das sie eben machen konnten. Und dazu gehörte eben auch das Geldgeschäft.
Warum waren Ihnen viele berufliche Felder verschlossen? Also bei Metzgerstand kann man es verstehen, weil Sie dann vielleicht Probleme gehabt hätten, nicht koscheres Fleisch zu präparieren oder gar probieren zu müssen. Aber warum auch bei anderen Berufsständen hier ein Verbot für Juden damals zu arbeiten?
Also bei den Metzgern wäre es ja so, dass es ihnen nicht verboten wäre, sondern sie würden selber halt nicht Schweine schlachten und es nicht ordnungsgemäß zubereiten. Nein, ich weiß es nicht ganz genau. Es ist sicherlich auch sehr unterschiedlich in den einzelnen Ländern gewesen. Aber ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass in Deutschland auch Zünfte darauf geachtet haben, dass nur bestimmte Leute ihrer Gesinnung in dieser Zunft also tätig sein können. Und damit waren andere auch ausgeschlossen. Und dies gilt dann auch für Juden. Also die Ursachen, die Gründe waren immer sehr, sehr unterschiedlich. Wie gesagt, mal war es, dass die Juden den Brunnen vergiftet haben, mal war es, dass sie die Pest verursacht haben, mal war es Neid, das war sehr sicherlich häufig der Fall, mal war es, dass eben Menschen, die sich nach außen auf das Christentum berufen haben, die Juden als Gottesmörder bezeichnet haben. Mal waren es eben diese, was man heute sagen würde, Fake News, die Protokolle der Weisen zu Zion, die eine Weltherrschaft anstreben. Also die Motive, die Argumente waren immer sehr unterschiedlich. Wo die Juden gebraucht wurden, zum Beispiel in El-Andalus, als die Mauren dort herrschten, lag etwas daran, dass die Juden hervorragende Baumeister und auch Denker zur Verfügung stellten und die Mauren damals diese Leute brauchten. Als sie sie nicht mehr brauchten, haben sie auch verfolgt.
Und dass die Juden eben auch hier die Schuld bekommen hätten an Dingen wie der Pest oder wenn ein Brunnen vergiftet war, soll also Beispiel dafür sein, dass man ihnen auch für die Dinge letztlich dann die Schuld in die Schuhe geschoben hat, einfach aus Gewohnheit vermutlich, für die sie nun wirklich nicht schuld sein konnten, oder?
Ja, sicherlich. Man freut sich ja immer, wenn man einen Sündenbock findet, einen Schuldigen findet. Und dann ist es ganz angenehm. Man kann auf die Juden hinweisen. Es gab eben Zeiten, ich erwähnte schon, in Preußen im Beginn des 19. Jahrhunderts, wo absolute Religionsfreiheit eingeführt worden sind und Juden anerkannt wurden und damit auch in führende Stellungen geraten sind. Okay, solche Phasen gab es überall, gab es auch in England und in anderen Ländern, aber immer wieder dominierte dann oder brach immer wieder eine Judenfeindlichkeit durch. Also gerade England ist ein gutes Beispiel mit dem damaligen Ministerpräsidenten Disraeli, war ja eine ausgesprochen israel-judenfreundliche Politik. Aber als dann nach Ende des Krieges die Juden aus Europa als Flüchtlinge völlig verelendet versuchten, in Israel zu landen, haben englische Kriegsschiffe sie daran gehindert und schließlich haben englische Soldaten dann auf arabischer Seite gekämpft und den Arabern auch die Waffen geliefert, um die jüdischen Siedler da zu behindern.
Und Sie haben selbst schon erwähnt den Ausdruck Sündenbock, also das ist ja auch ein Ausdruck, der aus der Bibel, aus dem Alten Testament stammt und in dem Fall eben ein Tier meint, das zur Sühne für die Sünden von Menschen benutzt wurde, kann man vielleicht tatsächlich sagen, dass vor Gott die Juden, ob jetzt nun willentlich oder einfach durch den Lauf der Geschichte, immer wieder der Sündenbock für die Sünden oder für die anderen Völker waren?
Das weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, möglicherweise. Tatsache ist aber, das Interessante ist, dass Gott mit diesem Abraham einen Bund geschlossen hat. Und Gott zu diesem Bund stand und heute auch steht, egal wie sich die Juden auch verhalten haben. Sie haben sich von Gott abgewandt. In der alttestamentlichen biblischen Geschichte wird es beschrieben, wie sie sich anderen Göttern, dem Baalskult, zugewandt haben, wie sie Astarte angebetet haben, wie sie heidnische Altäre auf den Bergeshöhen errichtet haben, wie durch den König Salomon viele Frauen anderes kulturellen Umfeldes nach Israel kamen und einen solchen Glauben dort praktizierten. Alle diese Irrwege werden ja immer wieder im Alten Testament beschrieben. Aber Gott blieb bei seiner Zusage. Es ist wahnsinnig interessant, als das goldene Kalb gemacht worden ist am Berg Sinai, als Mose auf dem Berg war und die 10 Gebote empfangen hatte und dann Gott gesagt hatte, was will ich mit diesem halsstarrigen Volk? Wir wollen sie vernichten. Ich will mit dir, aus dir, Mose, ein neues Volk machen. Hat Mose ihn daran erinnert, hat gesagt, aber dein Name ist verbunden mit diesem Volk. Und Gott hat wahrscheinlich Mose auch dann in einer gewissen Sicht auch herausfordern und prüfen wollen. Und Gott steht nun seit diesen 4000 Jahren zu Abraham und seinen Nachfolgern, egal wie schlecht und wie schurkisch und sonst wie irgendwelche Leute sich dann verhalten haben. Aber er steht, und das ist ein sehr wichtiges Merkmal von diesem Gott, der sich in der Bibel geoffenbart hat, dass er zu seinen Zusagen steht. Das ist für uns auch unglaublich wichtig, wenn wir die Zusagen, zum Beispiel, die uns Jesus gegeben hat, lesen.
Sie haben schon verschiedene Beispiele dafür genannt, dass Gott zu seiner Zusage steht, die Juden sozusagen zu beschützen und ihnen zu zeigen, dass sie ein auserwähltes Volk sind. Welches ist für Sie von den vor der letzten Musikpause genannten Beispielen so das Deutlichste? Woran erkennen Sie für sich am stärksten, ja, also die Juden sind ein auserwähltes Volk Gottes?
Also zweifelsohne mit der Gründung des Staates Israel. Jetzt muss man sich einmal Folgendes vorstellen. Zahlen spielen in der Bibel übrigens eine große Rolle. 3 Jahre und 7 Tage, nachdem das Deutsche Reich kapitulierte, dessen Hauptaufgabe am Schluss des Krieges wirklich darin bestand, alle Juden umzubringen. Also das war das Ziel von Hitler. 3 Jahre und 7 Tage nach diesem totalen Zusammenbruch Deutschlands entstand an einem Schabbat durch die Deklaration von Ben-Gurion der Staat Israel. Und es waren dort Leute, die geflohen waren, die nichts hatten, die leichte Waffen hatten. Etliche wurden übrigens aus Tschechien geliefert. Sie kämpften gegen eine weitaus größere Übermacht der Araber. Wie gesagt, mit britischer Unterstützung kämpften die Araber gegen die Juden, die dort siedelten. Und wer gewann diesen Krieg? Die Juden. Ich habe mal in einer Militärzeitschrift den militärischen Ablauf des Sechstagekrieges gelesen, einfach von Seite eines Militärs aus geschildert. Man konnte nur staunen. Es war eine Kette von Wundern. Da ließen sich viele Beispiele sagen. Also wenn wir wirklich ein eindrucksvolles Zeugnis sehen wollen, ob Gott in der Geschichte wirkt und in seinen Zusagen bleibt, dann ist es tatsächlich, dass Israel seit 1948, der Erdkreis wird erfüllt werden mit den Früchten Israels. Eine vor 2500 Jahren ziemlich unsinnige Aussage. Bei den Temperaturen, die dort herrschen, bei dem Klima, halten die Früchte nicht sehr lange, wenn sie auf einem Esels- oder Kamelkarren durch die Wüste getragen werden. Heute ist tatsächlich Israel einer der großen Fruchtexporteure der Welt. Dieses Land grünt, es blüht, es ist technologisch ganz vorne. Alles Zusagen, die Gott seinerzeit eben in den Propheten vor 2500 Jahren uns gegeben hat. Und wenn wir das nicht wahrnehmen, wenn wir das nicht annehmen wollen, dann weiß ich nicht, was sollen wir dann überhaupt noch glauben?
Gut, manche würden dann natürlich sagen, okay, also wenn eine Gemeinschaft einfach lange genug besteht, dann wird auch irgendwann das unsinnigste Wort mal für eine gewisse Zeit sinnvoll. Also dann sogar in einer Wüstengegend kann es mal sein, dass dann eine Erdepoche existiert oder ein Zeitraum, in der dann dort Früchte sogar generiert werden können, aber dann vielleicht schon 100 Jahre später dann auch wieder nicht mehr. Und warum sollte dann dieses Wort Gottes genau nur für einen kurzen Zeitpunkt gelten in dieser wortwörtlichen Weise und für die meiste Zeit dann nicht? Also ich glaube, wer nicht glauben will, der wird auch dadurch nicht glauben, aber wer offen ist, der kann darin also schon einen Fingerzeig Gottes sehen.
Ja, Sie haben schon völlig recht, das ist ja ein häufig gebrauchtes Gegenargument. Nur wenn Sie diese Verknüpfung dieser prophetischen Aussagen auch in ihrer Sequenz nehmen, dann kommen Sie zu Wahrscheinlichkeiten, die so gering sind, dass man sagen muss, es ist unmöglich, dass diese Aussagen auch tatsächlich dann exakt so eingetroffen sind. Und deshalb meine ich, dass diese prophetischen Aussagen wirklich einen konkreten, nachweisbaren Beweis dafür sind, dass die Propheten damals, Jesaja, Hesekiel, Jeremia, Zacharia und andere, im Auftrage Gottes dies niedergeschrieben haben.
Also die Prophetenworte wurden ja von verschiedenen Generationen auch immer wieder dann auf ihre eigene Zeit hin verschieden ausgelegt. Was gibt denn der jeweiligen Zeit das Recht oder auch, sagen wir mal, mit Fug und Recht die Möglichkeit, das auf sich exklusiv anzuwenden, was da vor teilweise vielen tausenden Jahren geschrieben wurde?
Also ich meine, man kann immer erst im Nachhinein es richtig prüfen. Und ich halte es für sehr, sehr problematisch, wenn man jetzt prophetische Aussagen in der Bibel versucht zu interpretieren für das, was jetzt in unmittelbaren Zukunft kommt. Das halte ich für problematisch und da wurde auch zum Teil viel Unfug betrieben. Aber im Nachhinein können wir einfach feststellen, dass das, was in der Gründung Israels, diesem Staate Israel jetzt, der jetzt existiert, geschah, ist in einer so unglaublichen Präzision in so vielen Aussagen vorausgesagt worden, dass es unmöglich ist zu sagen, das sind jetzt Zufallstreffer oder irgendwelche Märchen, die halt eben irgendwo was stimmt dann und trifft dann ein, was ja häufig argumentiert wird. Ich möchte auch sagen, nennen Sie mir eine Religion, die so konkrete Prophezeiungen hat wie die Bibel und die dann eingetroffen sind. Beim Islam gibt es keine derartigen Prophezeiungen, im Buddhismus sowieso nicht, in den hinduistischen Religionen auch nicht. Also es ist wirklich hier etwas ganz Exklusives, dass Gott dies vorausgesagt hat. Aber ich glaube, der Kernpunkt ist der, und das ist sicherlich auch nur Menschen möglich, dies zu glauben, die einfach ihr Herz für Gott öffnen. Der Kernpunkt ist der, dass wir sehen, dass Gott verlässlich und dass Gott treu ist, wie es Paulus im Römerbrief schreibt. Gott ist verlässlich und wir können uns auf ihn verlassen. Und deshalb können wir auch die Zusagen, die im Neuen Testament stehen, verlässlich annehmen und für uns auch in Anspruch nehmen.
Ein wirklich interessanter Fakt, dass, wie Sie sagten, 3 Jahre und 7 Tage nach der Niederlage der Deutschen, die ja die Juden so schwer geknechtet und wirklich auch eben massenhaft getötet hatten, dass dann nach diesem Zeitraum genau der Staat Israel gegründet wurde und die Verheißung Gottes an dieses Volk, die schon viele tausende Jahre zuvor gemacht wurde, sich dann ausgerechnet danach, nach diesem symbolischen Zeitraum verwirklicht hat. Also 3 und 7 sind ja auch göttliche Zahlen nach christlicher und jüdischer Überzeugung, nicht wahr?
Ja, ganz genau. Also an den Zahlen kann man eben viel sehen und deshalb sind auch diese Montagsdemonstrationen in Leipzig und 3 Tage später am Donnerstag fiel die Mauer, sind auch wieder einmal ein Hinweis, dass hier Gott gewirkt hat, was übrigens sogar Gorbatschow zugestanden hat, dass ohne Johannes Paul II., dem polnischen Papst, dieser geräuschlose, unblutige Zusammenbruch nicht erfolgt wäre. Es ist doch übrigens interessant, die Revolution 1989-90, die ja wirklich also umwerfend war, dass ein von Waffen starrendes System geräuschlos in sich zusammengebrochen ist wie das Sowjetreich, das war eben begleitet durch lange, viele anhaltende Gebete. Andere Revolutionen sind blutig und enden in Blutbädern und kehren sich manchmal zum Gegenteil. Denken Sie an die Französische Revolution. Aber hier in dieser Revolution, wo Menschen still gebetet haben und gelitten haben unter diesem System, erfolgte diese umwerfende Revolution. Auch dies, würde ich sagen, lässt sich als sein Zeichen werten. Aber eben noch mehr die Prophezeiungen, die auf Israel gemündet sind und übrigens auch, das dürfen wir nicht vergessen, die vielen Prophezeiungen im Alten Testament, die auf Jesus hinweisen. Aber ich weiß, dass es Menschen anders interpretieren. Ich habe in Israel mit Juden darüber diskutiert. Die sehen also Prophezeiungen im Jesaja auf den leidenden Gottesknecht, den wir als ein Hinweis auf Jesus interpretieren. Sehen sie nicht als ein Hinweis auf Jesus? Gut, sicherlich, wenn man nicht glauben will, dann hat man immer ein Gegenargument. Aber ich glaube, für uns, die wir offen gegenüber dem Wort Gottes sind, sollten wir uns eigentlich davon wirklich beeindrucken lassen.
Sie erwähnten auch Herrn Dreyfus. Was hat es denn mit diesem Namen auf sich?
Also Dreyfus war ein aus dem Elsass stammender Offizier jüdischen Glaubens, jüdischer Herkunft. Und er wurde angeklagt und kam in einen Prozess. Und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau die Anklagepunkte. Jedenfalls war es so, dass der Öffentlichkeit bewusst war, dass Dreyfus verurteilt worden ist, weil er Jude war. Und dies hat Theodor Herzl dazu den letzten Anstoß gegeben, zu sagen, wir müssen irgendwo in der Welt einen jüdischen Staat gründen. Die Juden brauchen eine eigene Heimat. Wo das war für Theodor Herzl, wohl offen, da gibt es unterschiedliche Berichte darüber, aber es ging ihm einfach nur darum, einen jüdischen Staat gründen zu können.
Wiederholung, Geschichtsunterricht in wenigen Sätzen. Wer war denn Theodor Herzl?
Also Theodor Herzl war ein deutscher Jude. Ich kann jetzt gar nicht mal genau viel über seine Biografie sagen, der in dem Sinne vielleicht auch gar nicht ein so frommer Jude war, dass er sich da in allem auf die Bibel berufen hat oder biblische Prophezeiungen herangezogen hat und gesagt hat, jetzt wird es erfüllt, sondern er war einfach von der Not getrieben, dass die Juden überall diskriminiert und angefeindet werden und gesagt haben, um das zu beenden, brauchen sie ein eigenes Land und hat daher im Jahre 1897 in Basel den sogenannten Zionistischen Kongress abgehalten, der mit der Resolution geendet hat, es muss einen jüdischen Staat geben. Und Theodor Herzl sagte dann das prophetische Wort, in spätestens 50 Jahren wird es soweit sein. Und exakt 50 Jahre später hat dann die UNO die Teilung des britischen Mandatsgebietes in ein palästinensisches und in ein arabisches und in ein jüdisches Gebiet beschlossen.
Also kann man nur spekulieren, warum er da so recht hatte, also ob das eine Geisteseingebung war oder einfach Glück oder Zufall in der Abschätzung.
Ich würde schon sagen, er war sicherlich ein Werkzeug Gottes und wurde von ihm geführt. Und wissen Sie, das ist ja so interessant und problematisch, wenn Sie die Bibel genau sehen, mit welchen Leuten Gott manchmal Geschichte gemacht hat. König David war ein Mörder und Ehebrecher, aber hat Buße getan und Reue getan. Die Menschen, die in der Bibel beschrieben sind, sind halt fehlerhafte Menschen, sind Menschen wie wir, die irgendwo ja auch sündhaft sind. Aber es war dann immer wieder ein Merkmal bei denen, dass sie dann in entscheidenden Momenten umgekehrt sind und Buße getan haben und Gott vertraut haben. Und mit solchen Menschen hat Gott in der Geschichte gewirkt.
Dr. Resch, Sie sagten, dass der Bund Gottes nur für Isaak und nicht für den Ismael gegolten habe.
Ja.
Wie kommen Sie darauf? Woraus kann man das schließen?
Das steht eindeutig im ersten Buch Mose drinnen. Und es wird ja dann interessanterweise prophezeit, dass die Hagar, also die ägyptische Magd, die Mutter des Ismael, weil Sarah keine Kinder bekommen konnte, das war üblich, dass man dann die Magd dafür herangezogen hat, dass dann Gott der Hagar auch eine Zusicherung gab und sie also geschützt hatte. Und dann kam die Prophezeiung, dass aus diesem Stamm mächtige Fürsten entstehen werden. Und das sehen wir auch. Es sind mächtige Fürsten aus dem Stamme Ismaels entstanden. Der Koran dreht die Sache um. Der sagt, Abraham hätte den Ismael opfern sollen. Nach biblischem Bericht war es eben Isaak, der geopfert werden sollte.
Herr Dr. Resch, wie können denn eigentlich so wenige Leute, wenn man jetzt mal auf das Volk der Juden als Volksmasse schaut, also nur ein paar Millionen im Vergleich zur ganzen Weltbevölkerung, so eine große Bedeutung für Gott haben? Ist das nicht irgendwie willkürlich und seltsam? Woher kommt das?
Ja, das ist eine interessante Frage, Herr Bichler. Ich möchte jetzt nicht Gott beurteilen und in seine Karten sozusagen schauen, aber warum hat Gott den Abraham, einen völlig unbedeutenden Mann aus dem Lande Chaldea, dazu berufen, sein Vaterland zu verlassen und dahin zu ziehen? Warum hat er nicht einen Pharao genommen? Warum hat er nicht Nebukadnezar genommen? Und die hätten dann ihr ganzes Reich im Sinne der christlichen Botschaft umwandeln können. Nein, ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, dass Gott sich Menschen aussucht, die eben ohne Macht sind, die schwach sind, wie Paulus sagt, Gott ist in den Schwachen mächtig, die aber eine Eigenschaft dann aufweisen, dass sie sich ganz und gar auf Gott verlassen, ganz und gar Gott vertrauen. Und so sind eben Menschen, die den Glauben zu Gott haben, Menschen, die aus widrigen Situationen, aus geradezu feindlichen Situationen heraus, dennoch Gott vertrauen und sich ihm anvertrauen und mit ihm den Weg gehen. Und deshalb dieses kleine Volk, dieser winzige Landstrich, den Gott auserwählt hat, um hier zu zeigen, wenn es Menschen sind, die mir vertrauen, dann schütze ich sie, dann bin ich bei ihnen. Viele Psalmen drücken das wunderbar aus. Wer im Schatten des Allmächtigen sitzt, dessen Wege sind richtig, dessen Dinge geraten wohl. Es ist nicht, dass wir es machen, sondern es ist genau der Punkt, den ich auch in meinem Vortrag erwähnt habe. Die biblische Offenbarung geht davon aus, dass der Mensch die Verbindung zu Gott benötigt. Alle Religionen gehen davon aus, dass der Mensch etwas leisten muss, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Das ist der Turmbau zu Babel, der in der Bibel beschrieben ist. Hier ist es genau das Gegenteil. Es ist der Glaube, der gerecht macht. Und Abraham, er glaubte an Gott. Er hat Gott vertraut. Er ist in ein Land gegangen, das er nicht kannte. Alles nur im Vertrauen auf Gott. Und das ist der Kernpunkt. Es ging also nicht darum, mit mächtigen Menschen hier irdische Reiche zu bauen, sondern Menschen zu suchen, die sich in ihrem Herzen Gott öffnen. Nun können Sie natürlich sagen, wenn Sie in das heutige Israel gehen, ja, die meisten Menschen glauben dort gar nicht mehr an Gott. Die leben erfolgreich ihr Leben in Haifa und Tel Aviv, will man nicht viel von wissen. Und man sagt, in Jerusalem wird gebetet. Da ist auch manches Verständnis der Bibel, das wir auch nicht teilen können, die ja auch den Staat Israel übrigens ablehnen, viele orthodoxe Juden und so. Aber das hat damit auch, wie gesagt, nichts zu tun. Gott arbeitet immer mit einer Minderheit. Er nimmt nie die Mächtigen und Gewaltigen, sondern eher die Schwachen. Denken Sie an die Geschichte mit Paulus, wie er gewirkt hat. Im Gefängnis hat er gewirkt. Gepeinigt, geschlagen wurde er. Und das Römische Reich ist letztendlich durch seine Predigten und durch seine Briefe zusammengebrochen.
Herr Dr. Resch, in der Kürze der verbleibenden Zeit noch zwei kleine Fragen. Frage 1, nämlich man konnte ja auch immer wieder bei Christen, Katholiken wie Protestanten gleichermaßen, eine Ablehnung von Juden feststellen. Grund mag sein, dass Jesus von den Juden getötet wurde und diese Christen dann aus vermeintlicher Jesusliebe hier Partei gegen die Juden ergriffen haben. Aber Jesus wird so eine Verurteilung der Juden doch wohl kaum gutheißen, oder?
Absolut. Also erstens mal war Jesus selber Jude. Uns hat gesagt, das Heil kommt von den Juden, zu der Frau am Jakobsbrunnen. Und nun müssen wir eben unterscheiden. Christen sind auch Menschen und sind sündige Menschen, die dann zum Teil ihr eigenes Gottesbild haben. Und um es mal ganz krass zu sagen, der Satan wirkt auch in der Kirche. Jesus hat zu Petrus, nachdem er ihn berufen hatte, auf diesem Fels will ich meine Kirche bauen, und Petrus die Ankündigung von Jesus nicht glauben wollte, dass er leiden und sterben muss, und sagte, das sei nur da nicht, da sei Gott davor, da sagte Jesus zu ihm, weiche von mir, du Satan, du meinst nicht was Menschliches. Aber er hat es nicht widerrufen, dass auf diesem Fels seine Kirche gebaut wird. Das heißt, wir müssen ganz nüchtern damit umgehen, dass der Satan auch und gerade dort wirkt, wo am meisten das Wort Gottes verkündigt wird, nämlich auch in der Kirche, auch in Menschen, die sich zu dem Glauben an Jesus Christus bekennen. Das soll kein Urteil und kein Besserwissen sein. Da kann sich jeder mit einbeziehen, der sich zu Jesus bekennt. Aber es ist eben nicht so, dass wir hier eine Gruppe von makellosen, heilen Menschen haben und wenn die etwas sagen, dann ist es richtig, sondern wie Paulus sagt, wir sind alle Sünder. Da ist keiner, der gerecht ist. Wir können nur gerecht werden im tiefen Vertrauen zu Gott und seinem Weg durch Jesus Christus.
Also das Wort vom Antichristen, das Paulus zuvor geprägt hat, wie wir zuvor hörten, hier nochmal in anderer Konstellation von Jesus selber auf seine eigenen Leute zu allervorderst auf Petrus angewandt, dass also selbst die größten Christusnachfolger auch von Satan beeinflusst sein können, antichristliches Denken und Sprechen und sogar tun können, leider Gottes. Jerusalem haben Sie ja auch in Sacharja 12,3 geschildert, dass es ein Laststein sein solle, an dem sich Völker wundreißen sollen. Das scheint ja eine Parallele zu Jesus zu sein, nämlich Jesus wird ja als Stein des Anstoßes auch immer wieder bezeichnet im Neuen Testament, oder?
Ja, es ist der Stein des Anstoßes, wird an mehreren Stellen bezeichnet, der zum Eckstein geworden ist. Ohne diesen Eckstein ist der Bau, den Gott errichten will, mit Menschen, die ihm tief vertrauen, nicht denkbar.
Also Jesus ja auch ein Sprössling des jüdischen Volkes und eben hier auch ein Eckstein, genauso wie eben Jerusalem aus Laststein ganz mit ihm verwandt zu sein scheint.
Ja, wenn man diese Parallele ziehen möchte, ist es klar, ein Stein hat in der Bibel eine vielfache Bedeutung und Geschichte. Jakob legte seinen Kopf auf einen Stein und immer wieder, auch ein Altar wird aus einem Stein und nicht aus Ziegeln gemacht. Der Stein hat unterschiedliche Bedeutung in der Bibel, aber vielleicht am nachhaltigsten und für uns am nachdenkenswerten ist es, dass Jesus der Stein ist, an dem Anstoß genommen wird, der zum Eckstein geworden ist.
Herr Dr. Resch, es gibt verschiedene Interpretationen zu der Stelle, als die führenden Juden zur Zeit Christi ihn anklagten vor Pontius Pilatus und sagten, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wie ist Ihre Interpretation dieser Stelle?
Also die Juden haben sicherlich das gemeint, was sie auch unterstellt haben. Aber in dieser Aussage wird hier etwas ganz deutlich. Das Blut Jesu reinigt den Sünder. Und wenn sie sagen, das Blut Jesu komme über uns und unsere Kinder, dann ist es, dass dieses Blut Jesus ja den Sünder reinigt und rettet. Und ich meine, es wäre nicht ganz verkehrt anzunehmen, dass hier völlig unbewusst eine wahre Aussage getroffen worden ist. Es gibt eine Parallelstelle dazu, dass der hohe Priester, um in seinem Kollegium eine Überzeugung zu schaffen, dass Jesus getötet werden muss, den Satz gesagt hat, es ist besser, dass einer fürs Volk stirbt, als dass das ganze Volk verdirbt. Und da schreibt der Evangelist dazu, dies sagte er nicht aus eigener Macht, sondern weil er in diesem Jahr Hohepriester war. Das heißt, in seinem Amt als Hohepriester wurde er dann plötzlich vom Geist Gottes geleitet und hat etwas gesagt, was er ganz anders gemeint hat. Tatsächlich ist Jesus für das Volk gestorben und das Volk ist als Ganzes nicht verdorben worden, wie er meinte. Nur ist es ihm ganz anders, als es dachte. So ist es auch, meine ich, mit dem sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das Blut Jesu reinigt und schützt, wie das ja auch bei dem Exodus in Ägypten der Fall war, dass das Blut des geschlachteten Lammes an den Türpfosten gestrichen worden ist, um die Erstgeburt in Israel vor dem Todesengel zu schützen.
Bei uns ging es heute um die Juden als angefeindete Zeugen für Gott, und zwar seit 4000 Jahren. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihren Vortrag und für Ihr abschließendes Interview, Herr Dr. Resch. Schön, dass Sie bei uns waren. Dankeschön von ganzem Herzen.
Vielen Dank auch.
Auch an alle unsere Hörerinnen und Hörer ein herzliches Dankeschön fürs Einschalten und Zuhören und natürlich auch ganz besonders für Ihre Spenden, durch die Sie diese Sendung erst ermöglicht haben. Wenn Sie möchten, bestellen Sie gerne diese Sendung als CD ab Montag unter der Rufnummer 08328 921 120. Sie können diese Sendung auch gerne als Podcast herunterladen auf horeb.org sowie in der Radio Horeb App und auch im Skill von Alexa. Für Sie hat Leon Bichler in München moderiert und ich verabschiede mich jetzt von Ihnen mit den allerbesten Wünschen für den weiteren Samstag und vorab Ihnen einen gesegneten Sonntag. Alles Gute Ihnen, behüt Sie Gott. Ade.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.